Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Schönen guten Abend. Wir schauen gleich in die Fotoalben, die Kaiserin Sissi zusammengestellt hat, um an ihrem eigenen Image zu feilen. Wir hören, wie sich der Schweizer Modedesigner Albert Kriemler von Künstlerinnen und Künstlern inspirieren lässt, unter anderem von der Rumänin Jetta Bratescu. Und wir klicken uns durch neue Audioproduktionen, die sich gerade beim Prix Europa präsentieren. Heute wäre die legendäre Sissi wahrscheinlich bei Instagram aktiv. Zu ihrer Zeit, Mitte des 19. Jahrhunderts, da hat sie Porträtfotografien von anderen Berühmtheiten gesammelt. Das war damals in Mode. Doch die junge Elisabeth von Österreich-Ungarn hat diese Bilder wohl sehr bewusst zum Aufbau ihres eigenen Images genutzt. 18 Alben mit rund 2000 Fotografien besitzt das Museum Ludwig in Köln und zeigt sie jetzt unter dem Motto Sissi privat, die Fotoalben der Kaiserin. Kuratiert hat die Ausstellung Miriam Swast. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Sissi ist uns ja vor allem als Mythos in Erinnerung, also weniger als historische Person. Was erzählen diese Fotoalben über die Kaiserin?
Ja, ich hoffe tatsächlich, dass wir die historische Person, wie Sie sagen, herausschälen können aus diesem Mythos ein wenig, weil wir lernen sie kennen als alles andere als eine süßliche Kindfrau, wie Romy Schneider sie verkörpert hat in den berühmten Sissi-Filmen, sondern wir erleben eine sehr scharfzüngige, eine klar beobachtende, eine sehr bildbewusste Frau, auch zynische Frau, muss man sagen, fast böse, also verschiedene Aspekte kommen hier in diesen Alben wirklich zum Tragen.
Was für Fotos hat sie gesammelt? Was für eine Art von Fotos waren damals überhaupt verfügbar?
Sie sammelte sogenannte Carte de Visite-Fotografien. Das sind ungefähr 9x6 cm bräunliche Fotos, die auf Pappkarton aufgezogen waren. Und das war wirklich eines der ersten Formen in der Fotografie, was als Massenmedium um die Welt ging tatsächlich. Und die sammelte sie, steckte sie in ihre Alben und tritt hier als Kuratorin auf.
Und wie ist sie an diese Unmenge von Bildern rangekommen? 2500 Fotos?
Es ist tatsächlich so, dass wir noch gar nicht so sehr viel wissen, weil viele Briefe, in denen sie darüber schreibt, so immer noch in Familienbesitz sind und unzugänglich. Aber was wir wissen ist, dass sie sowohl ihren Schwager Ludwig Viktor als auch über den Außenminister verschiedene Diplomaten in St. Petersburg, Konstantinopel, Paris, London, Berlin um Bilder bat. In dem Fall auch gezielt Bilder von schönen Frauen. Also da ist das belegt, so können wir das datieren und so wissen wir, dass sie eine ganz klare Vorstellung auch hatte von dem, was sie interessiert und was sie sehen wollte.
Bilder von schönen Frauen, waren diese Anfragen dann ganz konkret auf bestimmte Frauen gerichtet oder allgemein?
Von dem, was wir wissen, gibt es keine Anfragen nach, sagen wir, berühmten Schauspielerinnen oder so. Da werden keine Namen genannt. Das Konkreteste, was da ist, aber das ist auch interessant, ist, dass sie nach Konstantinopel ausrichten lässt, dass sie sich gezielt für Frauen aus dem Harem interessiert. Was dann die Herren dort vor Ort ein wenig in Verlegenheit gebracht haben soll. Also da haben wir auch Briefauszüge hier wiedergegeben, die dann schreiben, das ist gar nicht so leicht und sieht das dann nicht so aus, als versuche ich eigentlich heimlich an das Material ranzukommen. Also das brachte schon den ein oder anderen ins Schwitzen. Aber es gibt tatsächlich trotzdem ein paar Aufnahmen in den Alben, die wir auch zeigen, aus Istanbul.
Und wie deuten Sie das? Also spiegelt sich Sissi im Glamour der anderen oder ist das auch eine kritische Befragung ihrer eigenen Rolle als Frau, als Ehefrau, als Mutter, als Kaiserin?
Also sie befindet sich in einer großen Krise in der Zeit, in der sie sammelt. Ne? Sie hat 3 Kinder geboren, eines ist früh gestorben. Sie empfindet sich wie in einem Kerker, das schreibt sie schon 2 Wochen nach der Eheschließung. Sie hat eigentlich gar nicht so richtig klar zu definierende körperliche Symptome, depressive Schübe wohl. Also sie ist in einer großen Krise und in der Zeit fängt sie an zu sammeln und anhand dieser Bilder kreiert sie ihr Image und wird dann danach auch erst erkannt als die schöne Frau, als die wir sie bis heute eigentlich kennen. Also ich glaube, diese Bilder zu studieren von schönen Frauen ist wirklich ein Versuch, Macht über sich auch zu gewinnen. Gar nicht mal eine pure Eitelkeit, ich glaube, das ist zu verkürzt, wenn man das da nur so beschreibt, sondern zu verstehen, welche Frauen werden als schön gefeiert, werden fotografiert und haben dadurch auch einen gewissen Status, über den sie sich vielleicht mehr erhofft an Freiheit.
Und wie hat sie diese Bilder dann zusammengestellt, also wahllos nacheinander geklebt oder hatte sie wirklich ein Konzept bei der Gestaltung, bei der Zusammenstellung dieser ja wohl auch sehr kostbaren Alben?
Ja, genau, das ist genau der Punkt, den wir jetzt eigentlich erst anfangen zu begreifen. Das ist so interessant. Also es gab in den 80er Jahren schon mal kleine Bildbändchen zu diesen Alben und die wurden aber alle, die einzelnen Bilder wurden quasi rausreproduziert und ganz neu sortiert, weil es hieß, das alles ist unsortiert. Und das beginnen wir jetzt erst zu begreifen, dass das genau nicht der Fall ist, sondern wenn man genauer hinschaut, dass sie da wirklich eine Strategie verfolgt oder verschiedene Dinge, die ihr wichtig sind, zusammenbringt. Also zum einen kann man sagen, sie kreiert im Grunde einen neuen sozialen Raum da. Also sie bringt Leute zusammen, die in der Wirklichkeit nie so beieinander gestanden hätte. Wenn ich jetzt beispielsweise denke an Artisten des Zirkus Renz, neben Adligen, Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen. Also da kreiert sie so eine neue Welt. Oder auch durch Kombinationen, wo sie Menschen, die sie beobachtet, wie Kaiserin Eugenia, also die Frau Napoleons III. In Paris, wo sie die näher unter die Lupe nimmt und durchaus dann auch mit Kommentaren versieht, also bildlicher Art, aber die uns klar machen, sie beobachtet sehr genau diese Frau an der Spitze des französischen Kaiserhauses. Mhm.
Sie selbst hat sich ja wohl schon ab 30 gar nicht mehr fotografieren lassen. Gibt es in den Alben Bilder von ihr?
Sehr, sehr wenige. Also wir haben ja ungefähr 2000 Bilder in den Alben und ungefähr ja 5 zeigen die Kaiserin selbst, zum Teil aber auch in Rückenansicht mit dem Gesicht verschleiert. Man sprach davon, dass sie eine Blickphobie hatte. Also sie mochte das wirklich nicht und sie schrieb auch ein Gedicht später an die Gaffer, in dem sie wirklich schreibt, wie sauer sie wird, wenn Leute sie mit dem Opernglas taxieren und wie sie in ihr Schneckenhaus kriechen möchte. Das ist wörtlich so, schreibt sie das. Das ist gar nicht ihr Interesse jetzt, dass sie gesehen wird und beobachtet wird und gefeiert wird als große Schönheit. Sie will beobachten und sie will sich dann eigentlich aber auch entziehen.
Und in welchen Kontext stellt sie sich selbst? Haben Sie da auch ein Beispiel?
Sie ist eigentlich in der Regel alleine zu sehen oder mit ihrem Hund, wohingegen ihr Mann durchaus mit den Kindern auch abgebildet ist. Also sie ist eigentlich eher das Individuum, auch im Familienkreis, auch wenn Porträts der engeren Verwandtschaft abgebildet sind, taucht sie immer als singuläre Person auf und nicht in der Gruppe, nicht im Verbund mit den Menschen, mit denen sie eigentlich eben verwandt ist. Das ist relativ auffällig.
Ja. Und hat sie was dazu geschrieben unter die Fotos? Wer, wann, was, wo?
Gar nichts. Also es ist unter die Fotos was geschrieben, aber das wissen wir, das ist von späterer Hand. Insofern sind sie wortlos auf uns gekommen, diese Alben sozusagen. Und das ist umso mehr eine Herausforderung oder beziehungsweise auch durch diese Präsentation hoffe ich eine Aufforderung an alle, die sich mit Sissi beschäftigen wollen, sich das wirklich näher anzugucken und zu recherchieren, was passiert hier eigentlich, wer kommt hier zusammen.
Und wann und wie sind diese Alben überhaupt ins Kölner Museum Ludwig gekommen?
Die sind in den 1990er Jahren zu uns gekommen als Teil einer großen Sammlung, der Sammlung Robert Lebeck, eines Hamburger Fotografen, der, vielleicht das als Fußnote, den Film 3 Tage im Quiberon gesehen hat, der vor wenigen Jahren ja im Kino lief. Da wurde er verkörpert, Robert Lebeck, wie er Romy Schneider fotografierte. Also das ist irgendwie interessant, dass die wohl auch eine Liaison hatten, Romy Schneider und Robert Lebeck. Nun hat Robert Lebeck viel Fotografie gesammelt, aber eben auch diese Alben, die er dann dem Museum Ludwig überließ.
Und die wir jetzt sehen können in der Ausstellung Sissi privat, die Fotoalben der Kaiserin bis zum 21. Februar im Kölner Museum Ludwig, kuratiert von Miriam Swast. Danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Alle Jahre wieder bewerben sich Radio-, Fernseh- und Internetprogramme aus ganz Europa um den Prix Europa. Das gleichnamige Festival findet in diesem Jahr auch nur online statt. An die 650 Sendungen, Serien und Podcasts wurden eingereicht. Gerd Brendel hat sich auf unser Lieblingsmedium konzentriert und neue Produktionen der Kategorien Radio, Documentary und Radio Fiction gehört.
Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oh! Enfin, mais c'est ridicule!
Gestresste Väter, wütende junge Frauen, ein verliebter Bulle.
Fucking hell, I'm a fucking sexy mother!
Das sind die Heldinnen. In den Radiostücken beim diesjährigen Prix Europa, ganz gleich, ob in der Sektion Documentary oder Fiction, die Stimmen gehören den Anti-Helden.
Ein Wunder ist geschehen. Selbst ganz junge Leute können heute ziemlich sicher mit dem Medium umgehen,
sagt
Peter Leonhard Braunen, alter Zirkusdirektor.
Beim Prix Europa Festival Zirkus, zuständig für die Sektion Radio Documentary. Die digitale Technik macht's möglich. Jeder ist sein eigener Autor, Regisseur, Toningenieur.
Der Macher ist nicht mehr so fest an eine Anstalt gebunden oder an eine Adresse. Er ist sozusagen ein begabter Zigeuner.
der oder die ihre eigene Geschichte erzählt. In der Serie Il était un père, es war einmal ein Vater von Arte Radio, erzählt Leslie Minahem von der Suche nach dem eigenen leiblichen Vater. In der Podcast-Reihe Blackout, The Girl in the Photo von Dänemarks Radio erzählt eine junge Frau, wie sie als Schülerin erleben muss, dass ein Sexfoto von ihr in den sozialen Netzwerken landet. Ein Trauma.
Jeg vandrede rundt på Facebook, og det er først her, at jeg blander mig. Og jeg skriver bare, hvad fuck er det her?
Das irische Feature, Benji, the little gay bull, berichtet naturgemäß in der dritten Person.
So what the hell is that fella doing?
I kept him thinking, maybe he's too young.
Dafür kommt der Farmer Joe Kelly ausführlich zu Wort. Er kann sich nicht genug wundern über seinen für teures Geld erstandenen und überhaupt nicht an Kühen interessierten Bull. Dass Benji statt auf der Schlachtbank auf einer Tierheimwiese in England landet, hat der Bulle einer Spendenkampagne zu verdanken. Das alles erzählt das Feature und entwirft nebenher das Bild einer Gesellschaft im Umbruch. Was sich für Peter Leonard Braun als roter Faden durch alle sechs Produktionen der Endauswahl zieht?
Die Individualität. Der Autor, der über einen langen Zeitraum besonders in sehr traditionellen Rundfunkanstalten geschult worden ist, die Person zurückzunehmen, das heißt sich selbst, hat zu seinem Ich zurückgefunden.
Was für das Dokumentarfach gilt, trifft auch auf die Hörspiel-Features zu. Die erfundenen Geschichten ähneln den realen, die Protagonisten auch. Das Hörspielfeature Les Points sur la carte von Radio France spielt zwischen den zwei Punkten Paris und Jerusalem. Auch hier sucht der Ich-Erzähler seinen Vater, einen Archäologen. Zuletzt hört man den, wie er in Paris wütend ein Café verlässt, als ihm sein Sohn von den eigenen Reiseplänen nach Gaza erzählt.
Il a frappé du poing sur la carte.
Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Enfin, mais c'est ridicule.
Der Vater fährt zu seiner Ausgrabungsstätte nach Israel, der Sohn fliegt hinterher, einer marokkanisch-jüdisch-israelischen Familiengeschichte auf der Spur. Das Hörspiel klingt wie eine Reportage, vernuschelte Interviews und Hintergrundgeräusche inklusive. Wie in der Radiodokumentation The Girl in the Photo erzählt die finnische Radio-Fiction-Serie Naisen Kosto, die Rache einer Frau, die Geschichte einer Selbstfindung aus der weiblichen Opferrolle heraus. Reale Interviews mit Therapeutinnen und Wissenschaftlern erzählen daneben von der Dämonisierung der aggressiven Frau von der Antike bis heute. Was ist wahr? Oder besser, was hört sich wahr an? Der persönliche subjektive Standpunkt belegt Glaubwürdigkeit. Und oft unterscheiden sich Realität und Fiktion nur durch den Eingangstext. In einer Welt, in der populistische Politiker wie Stars aus einer Reality-Soap agieren, in der Fake News neben Faktenchecks ihr Publikum finden, bringen die Radiomacher innen beim Prix Europa ihre eigenen Wahrheiten zu Gehör. Nicht als fertige Ergebnisse, sondern als akustische Suchbewegungen. Darin liegt ihre Qualität. Und ja, ach so, das Zuhören macht dabei auch noch Lust.
Am Dienstag geht der Prix Europa zu Ende und wir sind gespannt, welche der von Gerd Brendel beschriebenen Produktionen dann einen der 18 zu vergebenen Preise bekommt. Der Schweizer Modedesigner Albert Kriemler ist Creative Director des Labels Acris. Immer wieder arbeitet er mit Künstlerinnen und Künstlern zusammen, lässt sich von ihnen für seine Mode beeinflussen. Mal war das die Malerin Carmen Herrera, mal der Gartengestalter Ian Hamilton Finlay oder der deutsche Fotograf Thomas Ruff. Zuletzt hat sich Albert Kriemler von der rumänischen Konzeptkünstlerin Jetta Bratescu inspirieren lassen, kurz bevor sie im September 2018 mit 92 Jahren gestorben ist. Die Zürcher Galerie Hauser und Wirth gibt jetzt in zwei Ausstellungen einen Eindruck von dieser besonderen Kooperation. Albert Kriemler, guten Abend.
Guten Abend, Frau Bürger.
Warum suchen Sie immer wieder Inspiration bei Künstlerinnen und Künstlern?
sind nicht immer Künstler. Ich habe auch schon mit Architekten oder sonstigen Handwerkern zusammengearbeitet. Aber als wir 2004 dann nach mehreren Jahren Wartezeit in der Chambre Syndicale in Paris aufgenommen wurden, als erster und einziger deutschsprachiger Designer unsere Kollektion zu zeigen, musste ich mir etwas überlegen. Ich konnte nicht einfach nur meine Kollektionen weiter entwerfen, wie ich das die 25 Jahre davor gemacht habe, weil ein Défilé braucht dann auch einfach eine Message. Und meine erste wirkliche Kollektion, die über Künstlerinspiration dann realisiert wurde, war die Zusammenarbeit mit Ian Hamilton Finlay, der auch ein Freund von mir war.
Gartengestalter.
Ich bin ein Gartengestalter aus Schottland, der übrigens auch heute noch einen wunderbaren Garten 30 Kilometer von Edinburgh entfernt als quasi Lebensretrospektive zu besuchen hat. Ich habe ihn zweimal besucht und habe dann eine erste wirkliche Hamilton Finlay inspirierte Kollektion gemacht. Dieser Spaziergang durch seinen Garten, in dem man eigentlich alle seine Kunstwerke oder zumindest Teile seiner Kunstwerke antrifft, ist heute noch ein Erlebnis, das jedes Museumserlebnis übertrifft. Bei Ian ging es vor allem um seine Themen, die Waldlichtung und der Garden Lake. Und das habe ich damals ganz banal in eigenen Fotografien festgehalten und in erste wirklich wichtige Drucke meiner Kollektionsarbeit umgesetzt.
Sehr spannend. Das Werk von Jetta Bratescu, über das wir jetzt vor allen Dingen, über diese Kooperation wollen wir vor allem reden, das haben ja viele erst 2017 auf der Documenta 14 in Athen und Kassel zum ersten Mal intensiver wahrgenommen. Ein Jahr später dann hat sie den rumänischen Pavillon auf der Biennale in Venedig bespielt. Wie sind Sie auf diese Künstlerin gestoßen, Jetta Bratescu?
Ja, das war so typisch sehr subjektives Erlebnis. Ich bin damals neugierig nach Athen gereist, weil ich es toll fand, dass die urdeutscheste Kunstmesse oder Kunstpräsentation jetzt mal außerhalb von Deutschland stattfindet und bin dann durch diese ganzen Installationen und Ausstellungen gelaufen und beim Durchgang durch das EMST, das ist dieses neue Museum, das damals ziemlich neu gebaut wurde, aber auch das erste Mal gefüllt war mit Installationen, gab es da diese zwei Arbeitsgruppen von Jetta und eine hat mich einfach so fasziniert. Die Arbeit hieß Linia. Und es waren pinkfarbene Dreiecke mit schwarzen Streifen. Und es war so ein unglaubliches Pink. Farbe ist etwas, was mich immer wieder beschäftigt, auch in meinen Arbeiten. Und ich finde es dann immer besonders interessant, wenn man eine wirklich neue Farbe entdeckt. Und das war eben ein Pink, was ich noch nie gesehen habe. Bei genauem Betrachten habe ich gemerkt, dass sie dann dieses Pink auch irgendwie gemischt hat und eben gemacht hat. Und dass das nicht aus einer Tube oder vorgefärbten Geschichte kam. Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine Collage mit pinkfarbenen Dreiecken und dann diesen schwarzen Streifen. Und diese schwarzen Streifen haben sich dann bei späterer Betrachtung als ihre täglichen Coffee-Sticks geäußert, die sie dann einfach schwarz gemalt hat. Jetta hatte ein unheimliches Gefühl für Materialien und vor allem für Materialien des täglichen Gebrauchs. Ich habe in Europa praktisch nie einen anderen Menschen mit so viel Sensibilität für Papier und verschiedene Papiere angetroffen.
Ja, da würde ich gerne zwischenfragen, weil Sie haben jetzt an Gemeinsamkeiten Verschiedenes genannt, also die Farben, die Formen, die Linien, aber jetzt eben auch das Material. Also bei ihr ist es das Papier, bei Ihnen ist es der Stoff. Gibt es da Gemeinsamkeiten?
Ja, sicher. Bei mir ist der Stoff der Anfang jeder Kreation und ich entwickle praktisch im ganzen Jahr immer wieder Stoffe. Ich sage immer mal, die Augen in meiner Hand sind die wichtigsten Augen meiner Kollektion, weil die entscheiden über eine Stoffqualität.
Das Fühlen, ja?
Ja, mit dem entwickle ich auch immer wieder permanent meine eigenen Stoffe. Und bei ihr war das einfach toll auch zu sehen, dass sie auch jetzt in unserer Zeit eben dieses weiße Papier, was wir täglich gebrauchen, das war inexistent. Sie hat eigentlich nur dieses naturfarbene Papier und das ging dann bis zu Kraft, aber es gab Seidenpapiere. Es gibt nur ein Land, wo man ähnlich breite oder noch eine viel größere Auswahl an Papieren trifft, das ist in Japan.
Mhm. Im vergangenen Jahr ist aus dieser Zusammenarbeit dann bei Akres eine Frühjahrs- und Sommerkollektion entstanden. Und anhand Ihres Kollektionsarchivs kann man jetzt in Zürich sehen, wie Sie die Kunst von Bratescu in die Sprache der Mode übersetzen. Können Sie diesen Prozess vielleicht an einem kleinen Beispiel beschreiben?
Mhm. Ja, das ist dann ein Prozess, der natürlich dann mal die Auseinandersetzung mit dem Künstler auslöst. Und dann wähle ich subjektiv, je nachdem, 5 bis 10 Arbeiten aus, mit denen ich arbeiten möchte. Ich habe in dem Fall natürlich dann Kontakt aufgenommen mit Marianne Ivan, ja, Galeristin Bukarest. Und nachdem er dem ganzen Unterfangen positiv gegenüberstand, hat er mir dann den gesamten grafischen Papierarbeitsblock zukommen lassen. Und daraus habe ich dann, glaube ich, 8 oder 9 Arbeiten ausgewählt. Und ich weiß dann in dem Prozess noch nicht wirklich, was ich aus jedem Bild entwickeln will, in Stickerei oder Schnittform oder Druck oder sonstiger Umsetzung. Das ist ein Prozess, der dann eben auch bei mir einige Monate braucht, bis alles realisiert wird.
Und gibt es diese pinkfarbenen Dreiecke in irgendeiner Form auf einem Kleid?
Ja, also das Pink war omnipräsent. Die schönste Kritik war eben von einer englischen Journalistin, die gesagt haben, in jeder Kollektion ist bei Albert das Pink schwarz geworden. Und wenn Sie die Kollektion anschauen, sehen Sie, was das auch für eine Kraft hatte, oder? Mhm. Und dann gab es eben auch ganz andere Themen bezüglich ihrer Farbe. Sie hat einen unheimlichen Farbsinn auch und eben nicht nur einen tollen Farbsinn, sondern einen Farbsinn mit dem Anspruch auf eine Zeitlosigkeit. Farben sind sehr schnell modisch, aber ihre Farben sind nicht nur sehr gekonnt, sondern sie sind absolut zeitlos und eigentlich immer richtig.
Mhm. Game of Forms, Spiel der Formen, heißt ein Buch, das Bratescus Arbeitsalltag in Ihrem Atelier beschreibt. Jetzt auch zu sehen in Zürich. Sie haben sie ja noch in Bukarest auch besucht. Wie sah der Arbeitsalltag dieser damals 90-jährigen Künstlerin aus? Sie soll ja oft mit geschlossenen Augen gemalt haben.
Ja, das hat sie gemacht. In dem Haus, in dem sie gewohnt hat, war auch ihr Studio. Und das Studio hatte eine ganz besondere, wichtige Funktion. Sie hat gesagt, das Studio ist der Platz meiner kreativen Freiheit. Und das ist eigentlich auch, wo sie täglich ihre ganze Lebenskraft noch rausgeschöpft hat. Sie ist am Morgen nach dem Frühstück dahin und hat bis wahrscheinlich kurz vor ihrem Tod jeden Tag gezeichnet. Und das war dann auch so eine Parallele, die ich zu uns habe. Wenn ich in St. Gallen meine Kollektionen mache, dann ist das auch der Ort der Möglichkeit, wo ich meine Kollektionen neu formuliere. Und es ist aber auch der Ort der neuen Kreativität, an dem wir uns fertig formulieren. Auch wenn wir dann in Paris die Schau zeigen, mache ich meine Kollektion im Studio fertig. Und das ist toll zu wissen, dass es diesen Ort gibt, dieser künstlerischen Freiheit. Und wenn man das fühlt, dann ist das eben auch ein Ort, in dem man immer wieder neue Dinge entwickeln kann.
Die Zürcher Ausstellung gibt ja auch Einblick in Ihr Kollektionsarchiv von Akris, auch das sehr spannend. Und inzwischen haben Sie schon, habe ich gelesen, die nächste Kooperation erarbeitet. Im nächsten Jahr soll eine Kollektion rauskommen in Zusammenarbeit mit dem Künstler Immi Knöbel. Was können Sie darüber schon verraten, Herr Kremler?
Ja, das war wahrscheinlich meine schönste Zusammenarbeit überhaupt und sie hat bereits einen großen Auftritt hinter sich. Wir sind ja in diesem Moment des Covid, mussten wir neue Themen entwickeln zur Präsentation einer Kollektion. Ich konnte meinem Team, mit dem ich normalerweise mit 30 bis 35 Leuten von St. Gallen nach Paris reise und wo wir dann in einer Woche unsere Schau produzieren, einfach dieses Thema im Juli nicht zuordnen und auch nicht verantworten. Also haben wir mit Anton Corbin, einem großen Filmemacher, haben wir einen Film über die Kollektion, die ich über die letzten Covid-Monate mit Immis künstlerischer Arbeit entwickeln konnte. Und das ist eine komplett neue Form der Präsentation. Ein Kurator eines Museums hat das als neue Kunstform beschrieben. Anton Corbin, Immi Knöbel und Albert Kremler. Der Film ist bereits einsichtbar auf YouTube. Wir haben ihn Anfang März präsentiert. Und es zeigt eben immer wieder, wie auch eine solche Zeit dann neue Kreativität einfordert, weil für uns war es natürlich wichtig, als kleine Schweizer Unternehmen einen Auftritt zu generieren, der jetzt online weitgehend stattgefunden hat, aber der einfach überrascht, nicht jetzt auch nur in der Handschrift mit einem Künstler zusammenzuarbeiten, sondern ich wollte eben in der ganzen Präsentation einen neuen Weg finden. Das, denke ich, ist sehr gut gelungen. Es gilt immer wieder dieses Sprichwort, there is never a second chance to make your first impression. Und in dem Sinn war es eine First Impression meiner Kollektion, aber auch eine First Impression in einer Kollektion, wo viele meiner Kollegen einfach eine Schau entweder in der Natur oder im Wald oder in ihrem Studio gedreht haben, war es mir wichtig, dass wir einen Schritt weitergehen. Und das konnte ich in dieser ebenso fantastischen Zusammenarbeit mit Anton Karpkopf realisieren.
Albert Kriemler, Creative Director des Schweizer Modehauses Acris, liebt die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern. Die Kooperation mit der rumänischen Künstlerin Jetta Bratescu ist jetzt gleich in zwei Ausstellungen der Züricher Galerie Hauser und Wirth zu sehen, bis zum 21. November. Und ich danke Ihnen, Herr Kriemler, sehr herzlich für dieses interessante Gespräch.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Stadt Bamberg will im kommenden Jahr die Mittel für Kultur um 25% kürzen. Das meldet der Bayerische Rundfunk. Grund dafür seien Mindereinnahmen und Zusatzkosten der Stadt wegen der Corona-Krise. Die Bamberger Kulturreferentin Ulrike Siebenhaar spricht von massiven Auswirkungen auf Veranstaltungen. Betroffen seien Festivals, Ausstellungen, Konzerte, Lesungen und Theateraufführungen. Seit März mussten die Theater teilweise schließen. Der Berliner Theaterverein Kulturvolk Freie Volksbühne stellt sich auf einen tiefgreifenden Wandel im Publikumsverhalten von Theatern und Opern ein. Corona werde nachhaltigere Spuren hinterlassen, als wir denken, sagte Geschäftsführerin Ströver der dpa. Unter den bisher rund 6.400 Volksbühnenmitgliedern werde die Verunsicherung immer stärker. Mit dem Ausbruch der Pandemie seien die Bestellungen eingebrochen. Tickets für mehr als 200.000 Euro musste der Verein rückabwickeln. Nach rund 8-jähriger Schließung wird die Friedrichswerdersche Kirche in Berlin-Mitte mit einer Sonderausstellung wiedereröffnet. Die von 1824 bis 1830 erbaute Friedrichswerdersche Kirche ist der einzig original erhaltene Kircheninnenraum des prominenten preußischen Baumeisters Karl Friedrich Schinkel. Ab Dienstag ist in dem ehemaligen evangelischen Gotteshaus die Schau Ideal und Form zu sehen. Das kündigten die staatlichen Museen zu Berlin an. Gezeigt werden, wie bereits vor der sanierungsbedingten Schließung, Skulpturen des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung der Alten Nationalgalerie. Die Kirche war Berlins erstes Gotteshaus im neugotischen Stil. Seit 2012 war das Kirchengebäude nur noch von außen erlebbar, da die Errichtung neuer Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft gravierende Schäden verursacht hatte. Der Allgemeine Sizilienverband für Deutschland und der Deutsche Chorverband Pueri Cantores haben ihr gemeinsames Corona-Hygienekonzept vom Juni aktualisiert. Orientiert habe man sich an neuen Risikoeinschätzungen und musikmedizinischen Gutachten sowie weiteren Vorgaben aus den Bundesländern, teilten beide Verbände am Wochenende in Regensburg und Köln mit. Ziel sei, auch in der Winterzeit trotz der Pandemie Chorproben abhalten zu können. Auch die neue Handreichung solle den Chorleiterinnen und Chorleitern ein verantwortungsvolles Proben ermöglichen, zu dem sich Sängerinnen und Sänger ohne Angst und Sorge treffen könnten. Natürlich müsse das Konzept stets mit den geltenden Vorgaben der einzelnen Bundesländer sowie der Bistümer abgestimmt werden.
Kino in der DDR, das sind neben Paul und Paula und Spur der Steine an die 700 weitere DEFA-Spielfilme und einige tausend Filme aus anderen Ländern. Gezeigt wurden sie zwischen Kap Arkona und Suhl, nicht nur in klassischen Filmtheatern, sondern auch auf Campingplätzen und in Kneipensälen auf dem Dorf, wenn der Landfilm mit einem der legendären Barkas-LKWs kam. Mit den DDR-Kinos verbinden sich künstlerische, aber eben auch viele persönliche Erinnerungen. Und die will die Universität Erfurt jetzt finden und sammeln mit Zeitzeugen, die zu sogenannten Bürgerwissenschaftlern werden. Regina Eberhardt ist eine von ihnen und Henry Bernhardt, unser Landeskorrespondent in Thüringen, hat sie getroffen.
Ich kenne das Kammerlichtspiel, das Roland-Kino, das Alhambra-Kino, das Anger-Kino, das Union-Kino und das Palast-Kino. War eine Menge. Erfurt war dafür berühmt. Für viele, viele, viele schöne Veranstaltungen in den Kinos, in den Sälen. Davon gibt es nur noch F1 und Kinoclub im Hörschlauchufer. Ja.
Regina Eberhardt kennt sie noch alle, die eleganten Erfurter Kinos mit den verheißungsvollen Namen. Sie war als Kind in den 60er Jahren jede Woche im Kino.
Na, das war immer ein Highlight insofern, dass man also erstmal in einer gemütlichen Atmosphäre saß und Filme in Farbe gesehen hat, wenn man zu Hause kein Fernsehapparat hat. Und meine Mutti hat erst 1967 ein Fernsehapparat angeschafft. Und dadurch war man etwas hinter dem Mond, sagt man heute. Und dadurch war man auch glücklich, wenn man ins Kino gehen konnte.
Regina Eberhardt hat sich mit ihren Kinogeschichten bei der Universität Erfurt gemeldet. Sie will beitragen zum Forschungsprojekt Kino in der DDR, das nicht weniger als eine Alltagsgeschichte der DDR-Kinos erstellen will. Das Projekt soll die einmalige Sammlung von Filmplakaten und Werbematerialien von 5000 Filmen, also von fast allen, die in DDR-Kinos in 40 Jahren gelaufen sind, ergänzen, erklärt Christiane Kuller, Historikerin an der Uni Erfurt, eine der Leiterinnen des Projekts.
Mit diesem Filmmaterial kann man bestimmten Forschungsfragen nachgehen. Man kann fragen, was war die Absicht bei der Werbung? Was wollten die Filmpolitiker erreichen? Wie wollten sie die Leute in die Kinos bringen? Man kann auch viel über die Ästhetik sagen, aber man kann überhaupt nichts darüber sagen, wie diese Filme wahrgenommen wurden. Also wie die Menschen, die ins Kino gegangen sind, diese Filme erlebt haben. Und das ist eine empfindliche Lücke, die wir hoffen, mit diesem Projekt, was wir jetzt gestartet haben, eben zu schließen. Und dass wir beide Materialbestände dann zusammenführen können, eben hier so die offizielle Filmpropaganda, Filmwerbung und dort dann die Wahrnehmungsebene der Leute, die Menschen, die im Kino waren, an was die sich heute noch erinnern, was sie dazu sagen.
Dabei sind die Forscher an allem interessiert, was mit dem DDR-Kino zusammenhängt. An Erinnerungen, Geschichten, an Fotos, Broschüren, Kinokarten, aber auch an Angaben darüber, wo es überall Kinos gegeben hat. Auf der Internetpräsenz des Projekts sind schon viele, aber längst nicht alle Kinos der DDR verzeichnet, zeigt Markus Plaul, Mitarbeiter des Projekts.
Und die Karte soll natürlich dann sukzessive mit weiteren Kinostandorten befüllt werden. Und dabei sind also nicht nur diese festen Kinostandorte für uns von Interesse, sondern zum Beispiel auch der Landfilm oder ähnliches, weil es gab ja auch so viele mobile Kinoeinheiten quer in der DDR auf den Dörfern oder ähnliches, was jetzt auch noch nicht so erforscht worden ist.
Wer sich beim Projekt meldet, wie Regina Eberhardt, wird nicht als klassischer Zeitzeuge, sondern als Bürgerwissenschaftler bezeichnet. Warum? Beantwortet Christiane Kuller.
Es geht aber auch darum, dass wir die richtigen Fragen stellen. Und diese Fragen können wir uns nicht irgendwie im Elfenbeinturm an der Universität ausdenken, sondern diese Fragen kommen von den Leuten. Der Zuschnitt des ganzen Projektes, was man untersucht, soll eben mitgestaltet werden durch die Leute, die sich melden und die uns sagen, hört mal, hier ist ein wichtiger Punkt oder das müsst ihr hervorheben oder das darf nicht vergessen werden.
Die Ansprache im Netz stellt für viele Ältere ein Problem dar. Deshalb gibt es auch öffentliche Veranstaltungen in Erfurt. Etwa 40 Zeitzeugen oder Bürgerwissenschaftler haben sich bereits gemeldet. Wolfram Landmann ist einer von ihnen. Er als Insider, als ehemaliger Filmjournalist, Filmvorführer, Kinoleiter, am Ende stellvertretender Leiter der Bezirksfilmdirektion Berlin, bringt nicht nur Nostalgisches mit.
Kino war zu DDR-Zeiten mehr als Filme vorführen. Also die einzelnen Kinoleiter haben versucht, mit den, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, gesellschaftlichen Kräften in ihrem Ort zusammenzuarbeiten, Leute fürs Kino zu begeistern, in die Schulen zu gehen mit Kino und Vorträge zu halten. Also Kino hatte in der DDR auch den Auftrag zu bilden und zu erziehen, natürlich immer im Sinne der Staatsmacht.
Landmann hat im DDR-Filmspiegel eine Serie über Kinoleiter in der ganzen DDR und deren Engagement geschrieben. Die will er dem Projekt zur Verfügung stellen. Für Christiane Kuller lautet hier noch eine weitgehend unerzählte Geschichte.
Es ist ein Bereich der Alltags- und Freizeitgeschichte, der nach meinem Eindruck die Lebenswelt am Anfang sehr stark, aber eigentlich bis zum Ende der DDR auch mitgeprägt hat. Es ist ein Bereich, in dem ganz einzigartige Filme produziert, von künstlerischem Wert auch und von ästhetischem Wert und mit einer ganz starken Aussagekraft auch produziert worden sind, die ja auch weit über die DDR hinaus international im Westen wie im Osten bekannt und berühmt und prämiert worden sind. Und diesen wichtigen Bereich der Alltagswelt, des alltäglichen Lebens, den halten wir für erinnerungs- und berichtenswert.
Das Kino in der DDR. Henry Bernhard berichtete über ein interessantes Projekt der Rezeptionsforschung und Bürgerbeteiligung in Erfurt. Die Kinder der Katastrophe, so hat der französische Schriftsteller Pierre Lemaitre seine Romantrilogie genannt, die jetzt gerade auch auf Deutsch vorliegt, abschließend. Darin zeichnet er ein europäisches Panorama vom Ersten Weltkrieg über die 20er Jahre bis zum Zweiten Weltkrieg. In Frankreich wurde Lemaitre für dieses epochale Werk mit dem wichtigsten Literaturpreis geehrt. An diesem Montag erscheint der dritte Teil auf Deutsch, Spiegel unseres Schmerzes. Und eigentlich wäre Dirk Furich deshalb gern zu Pierre Lemaitre nach Frankreich gefahren. Wegen Corona wurde es nur ein virtuelles Treffen, merkt man aber gar nicht, denn Lemaitre zieht uns mitten rein in seinen Garten.
Ja, wissen Sie, wir sind in der Provence. Ich habe Lavendel, Wassermelonen, Trauben, Tomaten, Auberginen, Karotten.
Der Schriftsteller ist unter die Gärtner gegangen. Pierre Lemaitre schwärmt von seinem Gemüse direkt vor der Haustür.
Ich fais des fleurs, des Hibiscus, des Hortensias.
Fontvieille, ein 4000-Seelendorf in der Nähe von Arles. Dorthin hat sich Pierre Lemaitre vor ein paar Jahren zurückgezogen. Der mit dem Prix Goncourt verbundene Erfolg seines Romans »Wir sehen uns dort oben« hat ihm den Umzug in den heiteren Süden erleichtert.
Ich war ein Großstädter, bin ja auch in Paris geboren. Aber mittlerweile bin ich ein Freund des Landlebens geworden. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Aber als ich in dieses Haus hier eingezogen bin, habe ich mich in den Garten verliebt. Gärtnern ist der Sport des Alters.
Ich hatte eigentlich geplant, Pierre Lemaitre in seinem provenzalischen Mohrrüben-Idyll zu besuchen. Wegen der Pandemie war das nicht möglich. Da wir uns aber schon länger kennen, nämlich seit er sein Buch über den Ersten Weltkrieg in Deutschland vorgestellt hatte, fällt es mir nicht schwer, mir den hageren älteren Herrn mit der Heckenschere in der Hand vorzustellen.
Naja, also ich habe schon eine gute Strecke des Wegs zurückgelegt.
Spöttelt der Schriftsteller, der in ein paar Monaten 70 Jahre alt wird.
So ein Garten hält einen fit.
So selbstironisch, wie er über sein Schrebergärtner-Dasein plaudert, so bissig ist er, wenn er schreibt. In seinem neuen, packenden Roman schildert er die kopflose Flucht der Franzosen beim Einmarsch der deutschen Wehrmacht im Frühjahr 1940.
Ich bin ganz gern ein bisschen gemein zu meinen Romanfiguren. Obwohl die französische Armee sich so miserabel auf den Krieg vorbereitet hatte, gab es aber auch viele tapfere Menschen, die alles taten, was sie konnten. Raoul und Gabriel, zwei meiner Hauptfiguren, befinden sich in aussichtsloser Lage und versuchen doch, das Beste daraus zu machen.
Als Drôle de guerre, als ulkigen Krieg, bezeichnet man in Frankreich den schnellen Zusammenbruch der Verteidigung damals. Bis zuletzt hatte die Staatsführung die drohende Niederlage geleugnet.
Noch drei Tage, bevor die Nazis das Land unter ihre Kontrolle gebracht haben, schreiben manche Zeitungen, dass alles super läuft, dass die französische Armee das Land tapfer verteidigt. Das war eine unglaubliche Propaganda. Und je stärker die Franzosen daran glaubten, desto dramatischer war der Fall.
In dem Buch geht es besonders um die Selbsttäuschung der Franzosen. Die Propaganda der Regierung, in herrlicher Weise personifiziert in der Romanfigur Désirée Migaud, einem hochstaplerischen Tausendsasser, fabulierte noch fantasievoll von großartigen militärischen Erfolgen, als die deutschen Truppen bereits kurz vor Paris standen.
Damals gab es natürlich noch nicht die sozialen Medien mit ihren Fake News. Aber wenn man die Zeitungen aus jener Epoche liest, merkt man, wie die Regierung damals die Nachrichten gesteuert und die Menschen getäuscht hat. So wie Donald Trump das heute macht.
Womit wir bei der Aktualität wären. denn Pierre Lemaitre hat seine Romantrilogie über die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts auch deshalb geschrieben, weil er in jener Zeit Gründe für die politische Misere heute sieht.
Je date de cette période-là exactement.
Seit damals misstrauen die Franzosen ihren Regierungen. Ich glaube, die heutige Elitenfeindlichkeit geht auf damals zurück. Die Leute haben gemerkt, in welchem Ausmaß die Regierenden sie belogen haben. Dieses Misstrauen hat sich verstärkt und ist eine Ursache für die populistischen Strömungen. Ich sehe eine Art Kettenreaktion.
Soziale Unruhen wie die der Gelbwesten, der anhaltende Erfolg der Rechten um Marine Le Pen, die Armut vieler Franzosen, auch manch erratisches Handeln französischer Politiker in der Corona-Krise ordnet Pierre Lemaitre in dieses Kontinuum der Realitätsverleugnung ein. Spiegel unseres Schmerzes heißt der neue Roman. Der Schriftsteller hält seinem Land darin tatsächlich einen Spiegel vor. Doch zurück zu den Tomaten. Denn schon Frankreichs großer Dichter und Denker Voltaire hat vor 250 Jahren schließlich postuliert, das Wichtigste sei es, seinen Garten zu bestellen.
Aber der hatte einen Gärtner,
scherzt der gärtnende Literat Pierre Lemaitre. Aber hat er selbst etwa keinen?
Klar, ich habe auch einen. Als ich das Haus gekauft habe, war hier schon ein Gärtner. Ich habe ihm gesagt, ich behalte dich, aber unter der Bedingung, dass du mein Lehrer wirst und mir alles beibringst.
Mon professeur de jardinage, voilà.
Der französische Schriftsteller Pierre Lemaitre. Heute erscheint der letzte Band seiner Romantrilogie, vielmehr morgen an diesem Montag. Die Kinder der Katastrophe mit dem Titel Spiegel unseres Schmerzes im Verlag Klett-Cotta.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Er ist kein demokratischer Politiker, sondern ein barbarischer, sagt der Historiker Timothy Snyder im Interview mit Alexandra Föderl-Schmidt für die Süddeutsche Zeitung und meint Donald Trump. Trump sei es egal, wie viele Menschen am Coronavirus stürben. Es sei ihm nur wichtig, selbst als starker Mann zu erscheinen, als einer, der auch Covid-19 überlebt habe. Dieses Argument wird noch stärker, wenn andere gestorben sind. Denn wenn alle überleben, kann er bei seinen Auftritten ja nicht sagen, ich habe überlebt. Das alles dürfte schon recht abstoßend auf Leser wirken, die sich als Humanisten und Demokraten verstehen. Abstoßend, aber erwartbar. Was allerdings dann folgt, hat es in sich. Denn Timothy Snyder, der schon vor Jahren eine Krise der Institutionen prophezeit hat, sagt nun mit felsenfester Überzeugung, seit Mai weiß Trump, dass er die Wahl nicht gewinnen wird. Aber er hat nicht das Verständnis, dass man Wahlen gewinnen muss, um an der Macht zu bleiben. Für ihn ist das nur ein Weg. Snyder sagt voraus, dass Trump die Präsidentschaftswahl verlieren und dann für Chaos sorgen wird, indem er den Notstand ausruft. Die Möglichkeit wird zwar schon länger diskutiert, aber in Snyders Worten klingt sie wie baldige Realität. In seiner aggressiven Art wird er dann seine Anhänger zu gewalttätigen Aktionen anstacheln. Dann wird er den obersten Gerichtshof aufrufen, den Auszählungsprozess zu stoppen, basierend auf der Logik, dass es diese gewalttätigen Ausschreitungen gibt. Gibt es wirklich keine Kritik am Islamismus, die von den Linken in Deutschland geäußert wird? War nach der Ermordung eines französischen Lehrers durch einen Islamisten wirklich nur Schweigen und Stille von links zu vernehmen, wie es Kevin Kühnert und Sascha Lobo in der Online-Ausgabe des Spiegel formulierten? Dass ich von einer Sache nichts weiß oder in meiner Twitter-Timeline nichts davon mitbekommen habe, heißt noch lange nicht, dass sie nicht existiert, gibt Dennis Yücel in der Welt Kühnert und Lobo kontra. Natürlich fanden sich im Netz auch Reaktionen von Leuten, die den Mord von Paris vielleicht nicht gut hießen, aber doch auch Verständnis für den Mörder zeigten und den Lehrer sowie Charlie Hebdo zu Hauptschuldigen erklärten. Bei den allermeisten in linken Milieus, erst recht bei dessen prominentesten Stimmen, überwogen aber Ablehnung und Abscheu, selbst wenn einige der Intensiv-Twitterer zu diesen Statements erst getragen werden mussten. Der Politologe Daniel Mawetzki behauptet zwar in der Taz, Kühnert und Lobo hätten ein wenig übertrieben, aber, liest man heraus, doch einen wichtigen Punkt angesprochen. Wie können sich Linke entschlossener, lauter und geeinter als bisher gegen Terror islamistischer Machart stellen, ohne sich von den rechtsextremen Kräften im Land instrumentalisierbar zu machen? Fragt der Politologe und gibt folgende Antwort. Indem die Linken das bekämpfen, was beide Monster eint, die totalitäre Erhöhung des Kollektivs über das Individuum. Und weiter? Wer zeigt, wie viel die dschihadistische Ideologie mit dem Menschenhass der Rechtsextremen zu tun hat, steht ein für eine offene, demokratische und religionstolerante Gesellschaft. Hier hat man eine historische Chance vertan, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt zur Zeitumstellung am Wochenende. Denn natürlich hätte man die Uhren nicht um eine Stunde, sondern um mindestens ein Jahr zurückdrehen müssen. In die Zeit, als es noch kein Corona gab, zumindest als es noch nicht entdeckt war. Mit dem Wissen von heute hätten wir dann alles richtig machen können, also keine Viren aus China einreisen lassen, die Maskenpflicht für Veganer einführen und Karl Lauterbach außer Landes schaffen.
Ich bin Britta Bürger. Kommen Sie gut durch die Nacht.